Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich heute wieder hier zu sein und ich möchte mich für die freundliche Begrüßung bedanken, möchte mich bedanken für all diejenigen, die sich in den letzten Wochen bei mir gemeldet haben mit einer E-Mail, mit einem Anruf. Das hat alles gezeigt, ihr denkt an mich und das hat mir sehr gut getan. Heute gab es sogar noch einen Blumenstrauß obendrauf. Ganz toll, vielen, vielen Dank, das tut richtig gut. Ich war ein paar Wochen da, sind ein paar Predigten ausgefallen. Ein bisschen holen wir heute nach. Der Gottesdienst dauert heute ein bisschen länger. Wir sind nicht um 11:30 fertig. Die letzte Predigt, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, die ich hier gehalten habe, bevor ich dann diese Pause hatte. Da ging es um Daniel Kapitel 1. Und jetzt habt ihr nach der Kindergeschichte, haben die Bibelfesten unter euch schon sofort erahnt, worum es heute geht, um das zweite Kapitel des Buches Daniel. Ein längerer Abschnitt, 49 Verse. Ich lese trotzdem vor Daniel Kapitel 2. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den sein Geist so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen: Ich hatte einen Traum, und mein Geist war unruhig zu verstehen, was der Traum bedeutet. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum. So wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort steht fest. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten wiederum und sprachen: Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach: Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort feststeht. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gab es auch keinen König, wie groß oder mächtig er auch war, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager gefordert hätte. Denn was der König fordert, ist zu schwer, und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel mit einem Rat und Vorschlag an Ajoch, den Obersten der Leibwache des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Ajoch, dem der König Vollmacht gegeben hatte: Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Ajoch teilte es dem König, teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade bäten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel das Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach: Gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, und nur bei ihm ist das Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, denn du hast mir Weisheit und Stärke verliehen und mich jetzt wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sache kundgetan. Daraufhin ging Daniel hinein zu Ajoch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er trat ein und sprach zu ihm: Du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein vor den König. Ich will dem König die Deutung sagen. Ajoch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm: Ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten: Bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Daniel fing an vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Zauberer, Zeichendeuter und Sternkundigen dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde, und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Du, König, schautest und siehe, ein sehr großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Bronze. Seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen, teils von Ton. Das schautest du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Welt. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du König, König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt gegeben hat, du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, und dann ein drittes Königreich, das aus Bronze ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte Königreich wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein, doch wird etwas von des Eises Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Ein großer Gott hat dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach: Wahrlich, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König, Schadrach, Meschach und Abednego über die Ämter des Landes Babel zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Liebe Gemeinde, worum geht's hier eigentlich? Im Kern geht's nicht darum, Weltreiche vorherzusagen und erst recht nicht darum, daraus einen Beweis für die Glaubwürdigkeit der Bibel abzuleiten. Im Kern geht es darum, was Gustav Heinemann, der spätere Bundespräsident, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf einem evangelischen Kirchentag auf eine kurze Formel gebracht hat: Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Im Kern geht es darum, dass damals wie heute Menschen gebraucht werden, die das verkündigen. Den Menschen auf der Straße und denen in den Schaltzentralen der Macht. Im Kern geht es darum, dass Menschen gebraucht werden, die ihre Hoffnung auf das Reich Gottes setzen und deshalb in ihrer Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Nebukadnezar hat einen Traum und er weiß, wenn er etwas träumt, hat das was zu bedeuten. Nicht unbedingt etwas Gutes. Er ist tief beunruhigt, an Schlaf nicht zu denken. Also lässt er alle Sachverständigen antreten. Er erklärt ihnen: Ich habe etwas geträumt, jetzt bin ich ganz durcheinander, ich möchte wissen, was das zu bedeuten hat. Freundlich und unter Beachtung aller Umgangsformen, wie sie bei Hofe üblich sind, bitten sie den König, ihnen den Traum zu erzählen und versichern ihm, dass sie selbstverständlich bereit sind, ihm zu helfen und den Traum zu deuten. Mit Träumen kennen sie sich aus. Jahrhundertelang haben sie aufgeschrieben, was Menschen geträumt haben und was anschließend passiert ist. Sie haben Erfahrung damit und sind gern bereit, ihr Wissen in den Dienst des Königs zu stellen. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Aber Nebukadnezar rastet komplett aus. Er antwortet mit wüsten Drohungen: Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht sagt, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser, eure Familiensitze, die lasse ich in Misthaufen verwandeln. Nebukadnezar ist überzeugt, der Traum ist wichtig. Deshalb diese massive Drohung und auch die Aussicht auf eine überreiche Belohnung, wenn sie ihm aus dieser Notlage helfen. Aber die Sachverständigen stehen wie versteinert da. Sie sind so geschockt, dass sie nur wiederholen können, was sie eben bereits gesagt haben. Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Da hat Nebukadnezar einen Verdacht. Den Verdacht, dass die Sachverständigen um den heißen Brei herumreden, dass sie sich rausreden wollen, dass sie Zeit gewinnen wollen, dass sie meinen, wenn der König uns seinen Traum erzählt hat, dann ziehen wir uns erstmal zur Beratung zurück. Und zwar so lange, bis die Zeiten sich ändern. Bis die Zeiten sich dadurch geändert haben, dass jemand anders auf dem Thron sitzt. Genau das aber ist ja die Angst Nebukadnezars, dass sein Traum womöglich das Ende seiner Königsherrschaft ankündigt. Deshalb kennt er kein Pardon. Ihr erzählt mir auf der Stelle, was ich geträumt habe, hier und jetzt. Nur dann weiß ich, dass ihr den Traum auch deuten könnt. Wenn ihr das nicht könnt, bleibt es bei eurer Verurteilung. Die Sachverständigen versuchen es nochmal mit Vernunft und Ehrlichkeit. Sie erklären Nebukadnezar, was du hier verlangst, hat noch kein König verlangt. Das kann auch niemand verlangen. Das ist zu schwer. Das kann kein Mensch. Das können nur die Götter, die aber nicht unter uns wohnen. Sympathische Sachverständige, bescheidene Sachverständige. Aber Nebukadnezar können sie nicht damit beeindrucken. Er wird nur noch wütender. Und er gibt den Befehl, alle Weisen von Babylon umzubringen. Alle. Das Versagen der Sachverständigen, die er hat rufen lassen, lässt ihn allergisch werden auf alle Weisen und Wissenschaftler. An dieser Stelle kommen Daniel und seine Freunde ins Spiel. Das Todesurteil Nebukadnezars betrifft schließlich auch sie. Was sollen sie tun? Daniel nimmt all seinen Mut zusammen und geht direkt zum Chef der königlichen Leibwache, der die Todesurteile vollstrecken soll. Er fragt nach dem Grund für diese Säuberungsaktion. Und er bittet darum, dass der König ihm, dem Gefangenen aus Juda, eine letzte Frist einräumt. Den anderen Weisen hatte Nebukadnezar eben noch vorgeworfen, Zeit schinden zu wollen. Aber Daniel bekommt eine Extrazeit. Und er nutzt diese Galgenfrist. Er geht nach Hause, informiert seine Freunde, damit sie wegen dieses geheimnisvollen Traums gemeinsam beten. Und tatsächlich, Daniel wird das Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Das Geheimnis. Gemeint ist nicht irgendein Geheimnis. Gemeint ist das Geheimnis der Geschichte, das Ziel der Geschichte. Das wird Daniel offenbart. Und darum geht es im Traum Nebukadnezars, wie gleich deutlich werden wird. Gott als Herr und Ziel der Geschichte steht deshalb auch im Mittelpunkt des Loblieds, das Daniel jetzt anstimmt. Daniel lobt Gott dafür, dass Gott geschichtliche Epochen und Zeiträume ändert, dass er Könige einsetzt und wieder absetzt, dass er den Weisen Einsicht in den Lauf der Geschichte schenkt, dass er Tiefes und Verborgenes offenbart. Das unterscheidet Gott von den Göttern Babylons. Nach dieser besonderen Gebets- und Gotteserfahrung begibt Daniel sich wieder zum Leiter des Exekutionskommandos. Lass die Weisen leben. Bring mich zum König. Der König kann kaum glauben, dass ein Fremdling, einer von den Gefangenen aus Juda, in der Lage sein soll, das Rätsel zu lösen und seine innere Ruhe wiederherzustellen. Daniel ist nicht überheblich. Er tritt nicht nach dem Motto, hoppla, jetzt komme ich auf. Er äußert sich nicht abschätzig über die Weisen, Zauberer, Zeichendeuter und Sterndeuter. Er nimmt sie sogar in Schutz. Er erklärt dem König, dass er das, was er von ihnen verlangt hat, gar nicht von ihnen verlangen kann. Was er verlangt hat, das kann nur der Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und dieser Gott im Himmel hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen soll. Darum geht es also, um das Ende bzw. die Vollendung der Welt. Es geht nicht einfach um den Lauf der Weltgeschichte. Es geht nicht einfach darum, wer wann und wie lange an die Macht kommt. Es geht darum, worauf die Weltgeschichte insgesamt zuläuft, was am Ende geschieht. Daniel erinnert den König daran, was er kurz vor dem Einschlafen gedacht hat. Dass er daran gedacht hat, was dereinst geschehen wird. Er hat sich große Sorgen gemacht, aber Gott hat ihn nicht sich selbst und seinen dunklen Gedanken überlassen. Er hat ihn wissen lassen, was geschehen wird. Und dann erzählt Daniel dem großen König Nebukadnezar seinen Traum. Er erklärt dem König, dass er damals sich gegenüber ein großes Bild gesehen hat. Ein Bild mit einer imponierenden Wirkung, einer außergewöhnlichen Ausstrahlung und einem furchterregenden Aussehen. Eine Statue, die sich aus verschiedenen Metallen zusammensetzt. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Bronze, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. So groß und gewaltig dieses Standbild ist, ähnliche Götter- und Königsstatuen sind Nebukadnezar nicht unbekannt. Neu und verwirrend aber ist, was mit der Statue geschieht. Das schautest du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Welt. Das geschieht am Ende der Tage. Ein Stein, ein Felsbrocken, der sich plötzlich und unerwartet und ohne erkennbare Ursache von einem Berg löst. A Rolling Stone. Ich glaube, dass die Musikgruppe den Namen nicht daher hat. Aber a Rolling Stone, ein Stein, der alles zerstört und mit sich reißt und sich schließlich zu einem großen Berg auftürmt. Vielleicht ist das vergleichbar mit den Bildern, die wir in den letzten Jahren vermehrt im Fernsehen gesehen haben. Bilder von Felsabgängen in den Alpen, die ein ganzes Dorf zerstören und einen riesigen Berg von Geröll bilden. Wenn man so etwas träumt, haben wahrscheinlich auch Laienpsychologen eine Ahnung, wie man einen solchen Traum deuten kann. Klar ist, dass es etwas mit radikalen Veränderungen zu tun haben muss. Noch klarer aber wird das, als Daniel dem König seinen Traum deutet. Zunächst kommt er natürlich auf das goldene Haupt zu sprechen. Er teilt dem König mit: Du bist das goldene Haupt. Er lobt den König von Babel in den höchsten Tönen. Er nennt ihn König der Könige. Was Nebukadnezar natürlich auch ist, weil er über viele Könige regiert. Überraschender ist Daniels Feststellung, dass der Gott des Himmels selbst ihm, Nebukadnezar, Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Und nicht nur das, Gott hat ihm, Nebukadnezar, alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel, in die Hände gegeben. Mit ganz ähnlichen Worten wird im 7. Kapitel des Buches Daniel das Reich Gottes beschrieben. Die anderen Elemente der Statue werden demgegenüber nur kurz abgehandelt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, dann ein drittes Königreich, das aus Bronze ist und über alle Länder herrschen wird, und das vierte Königreich wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Mehr Aufmerksamkeit aber widmet Dali den Füßen und den Zehen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zähne an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Ein geteiltes Königreich. Ein Reich, das teilweise stark und teilweise schwach ist. Ein Reich, in dem man sich durch Heiraten miteinander vermischt, aber doch nicht zusammenbleibt. Davon spricht später das 11. Kapitel des Buches Daniel. Dort geht es um Diadochen, um die Diadochenreiche, die Nachfolgereiche Alexander des Großen. Heiratspolitik ist aber bis ins 20. Jahrhundert hinein verursacht worden und hat doch nicht den Ersten Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, verhindert. Höhepunkt von Daniels Träumdeutung aber ist die Deutung des Steins. Des Steins, der ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte und dann zu einem großen Berg wurde und die ganze Welt füllte. Darum geht es. Alles andere ist Einleitung und Hinführung. Aber was heißt das? Das heißt, alle Königreiche werden zerstört und Gott richtet ein Reich auf, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird kein weiteres Reich mehr geben, das von Menschen regiert wird. Das Reich Gottes wird ewig bleiben. Mehr sagt Daniel nicht. Aber Jesus hat sich später auf diesen Stein bezogen. In seinem Gleichnis von den bösen Weingärtnern hält er seinen Gegnern, den hohen Priestern und den Pharisäern entgegen: Habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen, und er ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Jesus bezieht den Stein, von dem das 2. Kapitel des Buches Daniel spricht, auf sich selbst, auf sein Kommen am Ende der Tage in Macht und Herrlichkeit. Das ist das, was am Ende der Tage geschehen soll. Das ist das Ende bzw. die Vollendung der Welt. Darauf läuft die Weltgeschichte zu. Das hat der große Gott dem König kundgetan und auch uns. Die Geschichte plätschert nicht so einfach vor sich hin. Die Geschichte ist kein ewiges Auf und Ab. Das Motto "Nichts Neues unter der Sonne" ist falsch. Jedenfalls dann, wenn das alles ist, was uns zum Lauf der Weltgeschichte einfällt. Es kommt etwas ganz Neues. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Nicht die Angstmacher werden es haben und nicht die Beschwichtigungsakrobaten. Gott wird es sprechen. Dann verstummen Propaganda und Lügen, Irreführungen und billige Vertröstungen und die Schreie der Verzweiflung. Das letzte Wort gehört Gott. Es heißt Gerechtigkeit. Sie verwandelt Himmel und Erde in eine neue Welt. Es wird Regen geben über der Wüste und Kühle in der sengenden Hitze, dass Bäume aufwachsen und Felder wie in einem neuen Garten Eden. Gott hat das letzte Wort und er sagt: Siehe, ich mache alles neu. Als Daniel dem König seinen Traum gedeutet hat, fällt der König vor Ehrfurcht vor ihm zu Boden. Er, der babylonische Großkönig, vor einem jüdischen Gelehrten. Außerdem befiehlt er, man solle ihm, Daniel, Opfer und Räucheropfer darbringen. Aber Nebukadnezar drückt das, was ihn bewegt, auch in Worten aus. Er hat erstens erkannt, dass der Gott Israels ein Gott über alle Götter ist. Er, Nebukadnezar, glaubt zwar immer noch an die vielen Götter, aber er glaubt, dass der Gott Israels über all die anderen Götter regiert. Er hat zweitens erkannt, dass der Gott Israels ein Herr über alle Könige ist, dass er über alle politischen Machtgebilde herrscht. Und er hat drittens erkannt, dass der Gott Israels Geheimnisse offenbaren kann, das Geheimnis, das Ziel der Geschichte. Drei Erkenntnisse über Gott. Und dementsprechend wird Daniel dreifach von Nebukadnezar ausgezeichnet. Erstens, er erhält große und viele Geschenke. Zweitens, er wird zum Fürsten über das ganze Land Babel. Drittens, er wird zum Obersten über alle Weisen in Babel eingesetzt. Quasi zum Präsidenten der babylonischen Forschungsgemeinschaft. Indirekt zeigen diese Auszeichnungen, Nebukadnezar ist die quälende Ungewissheit los und kann befreit aufatmen. Nicht, weil er das goldene Haupt ist, sondern weil er erfahren hat, dass die Weltgeschichte, so chaotisch sie manchmal verläuft, auf das ewige Reich Gottes zuläuft und dieser Gott alles in seinen Händen hält. Auch wenn das für uns nicht mit Händen zu greifen ist. Nach seiner Ernennung zum Fürsten über das ganze Land Babel bittet Daniel den König darum, die damit verbundenen Amtsgeschäfte an seine drei Freunde zu übertragen. Er selbst bleibt am Hof des Königs, um dort seinen Einfluss auszuüben. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Liebe Gemeinde, auch heute werden Leute gesucht, die wie Daniel am Hof des Königs bleiben. Leute, die glauben, dass Jesus Christus am Ende der Zeiten mit Macht und Herrlichkeit in den Wolken des Himmels erscheinen wird und die deshalb hier und heute ihre Verantwortung wahrnehmen. Nicht nur am Hof des Königs, sondern überall in der Gesellschaft. Wer an Jesu kommen glaubt, der wird sich nicht einfach dem Zeitgeist oder dem Strom der Zeit anpassen und resignieren. Mag der Weg im Alltag noch so dunkel sein, das Licht der Hoffnung, das Ziel in der Zukunft gibt Halt, gibt Orientierung und neue Kraft. Wer glaubt, dass Gott alles zum Ziel führt, ist überzeugt, es hat einen Sinn, nicht aufzugeben, sondern sich hier und heute im Großen und im Kleinen für Gerechtigkeit einzusetzen. Pastor Axel Kühner erzählt, Bergleute wurden bei ihrer Arbeit unter Tage von einem Stolleneinbruch überrascht. Riesige Mengen von Geröll versperrten ihnen den Ausweg. Sofort gingen sie daran, sich den Weg freizuschaufeln. Aber die Erdmassen waren so gewaltig, ihre Schaufeln so winzig, die Kräfte bald erschöpft und die Luft schnell verbraucht, dass sie mutlos und verzweifelt aufgaben. Doch dann hörten sie von der anderen Seite die ersten Bemühungen der Rettungsmannschaft. Und zugleich begannen sie mit neuer Hoffnung und ganz neuer Kraft an ihrer Rettung zu arbeiten. Immer wieder horchten sie auf die näher kommenden Helfer. Und immer wieder wurden sie selbst dadurch mit neuen Kräften und neuem Mut versehen, um schließlich aus der gefährlichen Situation befreit zu werden. Gott kommt uns entgegen. Das ist unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung setzt Kräfte und Energien frei. Wir wollen beten. Unser Vater im Himmel, unser Herr Jesus Christus, Heiliger Geist. Wir leben in einer unübersichtlichen und chaotischen und bedrohten Welt. Immer wieder müssen wir das erleben. Und es fällt gar nicht so einfach, es ist gar nicht so einfach, Orientierung zu gewinnen, zu erkennen, was richtig ist, was falsch ist, was sinnvolle Schritte sind, was falsche Wege sind. Umso wichtiger ist es, dass wir uns auf dein Wort besinnen können und uns immer wieder bewusst machen können, dass diese Welt nicht sinn- und ziellos vor sich hin torkelt, sondern dass du diese Welt in deinen Händen hältst und dass du am Ende der Weltgeschichte mit deinen weit ausgebreiteten Armen stehst, auf uns wartest und uns in deine Arme schließt. Danke, dass wir in dieser Gewissheit leben können, alle Tage bis an der Weltende. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.